ARD.
Natürlich hat man Interesse am Anfang, Stabilität zu schaffen. Natürlich gibt es Übergangszeiten, wo man alle Augen zudrückt. Aber irgendwann muss man die Augen wieder aufmachen.
Und dann kippte die ganze Geschichte. Und plötzlich war es aus der Sicht der Soldaten Krieg.
Aber ich würde sagen, bis 2005, 2006 wäre noch was zu retten gewesen.
Die Leute wollten, dass endlich der Krieg zu Ende geht. Und das geschah nicht.
Es kippte irgendwann.
Killed in Action. Staffel 3. Mission ohne Ziel. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Folge 4. Bad Kundus.
Soldat Robert Müller, seelisch schwer verwundet, nach Deutschland zurückgekehrt, macht einfach weiter, soll weitermachen, will weitermachen.
Fallschirmjäger brauchen keinen Therapeuten. Das ist so ein Satz aus dem Selbstverständnis dieses harten Teils der Truppe. Und Robert Müller geht wieder nach Afghanistan, 2003 und 2005.
Aber diesmal geht er dorthin mit ganz anderen Gefühlen als beim ersten Mal. Und er geht hinein in eine andere Sicherheitslage. Denn 2003 gab es den ersten schweren Anschlag auf die Deutschen. Auf einen Bus in Kabul mit Soldaten, die gerade auf dem Weg zum Flughafen waren, weil ihr Einsatz eigentlich schon beendet war.
Aber als es dann nach Afghanistan irgendwann ging und die Bedrohung so stark wurde, dass erst ein Bus 2003 mit einem Selbstmordattentäter in die Luft fliegt und die Frage aufkam, wieso haben wir eigentlich gar keine gepanzerten Fahrzeuge? Während alle anderen Nationen mit gepanzerten Fahrzeugen durch die Gegend fahren, fahren wir hier mit einem ganz normalen Bus.
Das war ein normaler Reisebus.
Ein ganz normaler Reisebus fahren wir hier durch Kabul. Das ist ja das, was ich der Politik heute vorwerfe, dass man uns nicht auf dieses Szenario vorbereitet hat und dass man erst viele, viele Jahre später die Ausrüstung dann nachgeliefert hat.
Dieser Angriff 2003 war ein tiefer Einschnitt für Robert, aber auch für die Bundeswehr insgesamt. Daran erinnert sich General Carlobertus von Butler, der Kontingentkommandeur damals am Anfang des Einsatzes.
Da kam plötzlich wie ein Flash hoch, Mensch, jetzt, das war der erste richtig große Anschlag gegen uns. Und dann ging das ja peu und peu weiter und dann kippte die ganze Geschichte und plötzlich war es aus der Sicht der Soldaten Krieg. Und in Deutschland hat man auch von politischer Seite sich dagegen gewehrt, das Krieg zu nennen. Und das alles fiel in sich wie ein Kartenhaus zusammen, die ganze Geschichte.
Soweit sind wir noch nicht in diesem Jahr 2003. Aber es war ein erster Vorbote kommender Gefahr. Robert hatte schlicht sein Vertrauen verloren in die Lage und in seine Vorgesetzten.
Und ich habe mir einen Exitplan gemacht, wie ich mich von Kabul alleine mit meinem Diensthund nach Pakistan durchschlage. Wann muss ich meinen Hund erschießen? Wann muss ich den essen, damit ich über den Hindukusch irgendwie... Also solche kranken Gedanken hatte ich. Wie schlage ich mich durch?
Ja. Das ist ja totaler Krisen- und Notfallmodus eigentlich im Kopf.
Da habe ich Krieg im Krieg.
Wie sehr aber Anschläge wie genau dieser auch dem Demokratisierungsprozess in Afghanistan entgegenwirken konnten, das hat uns beiden ja Thomas Rothig geschildert.
Der war ja Diplomat, erst für die UNO, dann für die EU, dann fürs Auswärtige Amt. Der Aktionsradius, sagt Rothig, der Deutschen hat sich eingeschränkt, zunehmend mit der sich verschlechternden Sicherheitslage.
Am Anfang gab es sehr viel guten Willen. Auch bei der Bundeswehr. Ich kann mich erinnern, dass wir haben halt versucht, bei diesen Übergriffen gegen unabhängige Kandidaten, demokratische Kandidaten, denen zu helfen. Ich konnte bei der Bundeswehr anrufen, habe denen einen Fall geschildert, dass da jemand unter Druck gesetzt worden, haben sich mit zwei Schützenpanzerwagen, sind die zu dem nach Hause gefahren, haben vor seinem Brunnenbock geparkt, haben mit dem oben zwei Stunden Tee getrunken und palavert und sind wieder gegangen, weil damals die ausländischen Truppen willkommen waren, die waren noch als positiver Akteur gesehen worden, die diese Leute unterstützen. Und damit war das eine Machtdemonstration, die dem Mann genutzt hat und auch gezeigt hat, wir sind tatsächlich hier, um Demokratie zu machen. Aber damit war sozusagen ab dem ersten Jahr vorbei. Und vor allen Dingen nach dem ersten Anschlag natürlich. Da wurde dann Selbstschutz 2003, als der Bus der nach Hause zurückkehrenden Bundeswehrsoldaten von einer Autobombe angegriffen worden ist. Da war es damit vorbei, da ging Selbstschutz vor allem anderen. Darunter litt natürlich das, wozu die Militärs der unterschiedlichen Nationen eigentlich hätten in Afghanistan sein müssen, nämlich diesen neuen Aufbauprozess und die staatlichen Institutionen vor den Bewaffneten zu schützen.
Was auch passierte 2003 im Frühjahr, war, dass die USA ein neues Schlachtfeld eröffneten. Und zwar im Irak mit dem neuen Golfkrieg. Und in der Bewertung dessen ist sich die deutsche Politik ziemlich einig.
Ja, das ist eindeutig so. Joschka Fischer, der ehemalige Außenminister, hat ja bei seiner Anhörung vor der Enquete-Kommission des Bundestags als einen Grund für das letztliche Scheitern des Afghanistan-Einsatzes eben diesen Einmarsch der USA im Irak benannt. Und auch der Afghanistan-Sonderbotschafter Hans-Joachim Derr und die frühere Entwicklungsministerin Heidemarie Wiczorek-Zeul, die, wie wir erfahren haben, Christoph, viele Dinge in Afghanistan wirklich sehr unterschiedlich bewerten, sind sich bei der Beurteilung des Irakkriegs doch sehr, sehr einig.
Der zweite Irakkrieg 2003 hat zwei riesen Negativwirkungen gehabt. Das eine war, dass er die Amerikaner in ihrem Afghanistan-Engagement heftig reduziert hat in der Phase, wo sie am dringendsten gebraucht wurden. Also in den ersten 3-4 Jahren haben sie sich da sehr, sehr zurückgenommen, obwohl sie eigentlich der Hauptträger waren. Und der zweite Nebeneffekt war, dass sie mit diesem Krieg natürlich die gesamte islamische Welt aufgebracht haben gegen den Westen, was wieder das Stimmungsumfeld für uns sehr negativ beeinflusst hat und auch in Afghanistan natürlich gewirkt hat.
Die Unterschiede waren eigentlich die, dass sozusagen das amerikanische Vorgehen insgesamt der Terrorismusbekämpfung über lange Jahre prägend war. Und das, dieses Kill and Destroy, ist einfach ein grundlegender Unterschied zu dem eines Wiederaufbaus. Und dieses Spannungsverhältnis, also um es höflich auszudrücken, dieses Spannungsverhältnis, das ist eines, das meines Erachtens auch ursächlich war dafür, dass zum Schluss die Aggression gegenüber den USA so stark war, dass sich das auf alle Soldaten praktisch erstreckt hat.
War das von Beginn an so? Oder
nein.
Das kippte irgendwann.
Und meine Einschätzung im Rückblick ist, dass eigentlich der 1,5 Jahre nach dem Afghanistan-Krieg wurde ja der Irak-Krieg völkerrechtswidrig begonnen. Deutschland war nicht beteiligt. Aber sozusagen natürlich die Bilder, die damit in Verbindung standen, was sich ja dann auch immer wieder herausstellte, die CIA-Geheimgefängnisse, die in Afghanistan bestanden, die Menschenrechtsverletzungen, die Abwertung von Irakern zum Beispiel bei dem Einsatz der Amerikaner im Irak, das hat ja doch eigentlich islamistische Tendenzen weltweit gefördert. Und das hat natürlich sich auch in Afghanistan ausgewirkt, sodass, wie gesagt, die Frage, welcher Soldat ist gut und welcher nicht, das wurde dann zum Schluss, ich möchte sagen, so ab 2005, 2006 irgendwo verstanden als, das sind die Besatzer und die wollen wir. Und das hat es den Taliban natürlich einfacher gemacht, auch wieder der Bevölkerung Vertrauen einzuflößen.
Die ausländischen Truppen wurden zunehmend als Besatzer wahrgenommen und das lag daran, dass die Zahl der zivilen Opfer stieg bei den Militäroperationen. Ein Problem, das später immer größer wurde, als dann auch die Taliban immer stärker wurden und damit der Kampf gegen sie auch erbitterte.
Präsident Hamid Karzai hat das dann immer stärker auch öffentlich, manchmal mit Tränen in den Augen, vor allen Dingen den USA ins Gesicht gesagt, dass er das nicht dulden werde. Und auch Rangin Dadfas-Banta, sein persönlicher Berater, ist ja in eurem Gespräch, Christoph, sehr emotional geworden bei diesem Thema.
Wir hatten die Erwartungen, dass endlich der Krieg zu Ende geht, dass die internationalen Truppen sich aus Afghanistan rausziehen, die Verantwortung an Afghanen übertragen wird. Das geschah nicht. Eine Hochzeitgesellschaft wurde im Westen Afghanistan durch falsche Informationen etc. durch amerikanische Flugzeuge bombardiert. Und dann wurden 124 Leute, Frauen, Kinder und zivile Bevölkerung ermordet. Und Präsident Karzai hat dagegen Stellung bezogen, das als Verbrechen hat das verurteilt. Und da rief die Madame Rice als Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika und hat den Karzai bedroht, wenn sie öffentlich dagegen Position beziehen, wir werden die Hilfe an Afghanen einstellen. Karzai sagte, unsere Kinder sind auch Menschen, unsere Menschen haben auch das Recht, in Frieden zu leben. Und ich werde, wenn Sie auch Hilfe einstellen wollen, können Sie das machen, aber ich werde öffentlich das verurteilen. Und er hat auch verurteilt.
Sie fanden das richtig damals, wie er das gemacht hat?
Das musst du ja machen. Ich habe sogar sein Konzept geschrieben.
Dass auch die Deutschen eines Tages im Norden in Kundus zivile Opfer auf dem Gewissen haben würden, das war am Anfang alles andere als vorhersehbar.
Shukriya Barakzai, junge afghanische Frauenrechtlerin, inzwischen auch Politikerin, musste feststellen, dass nach der Erleichterung über den Sturz des Taliban-Regimes doch nicht alles so schnell wieder weg war, was die Taliban den Menschen eingeimpft hatten, dass zum Beispiel die Burka nicht sofort für alle aus dem Straßenbild verschwunden ist.
Even 2 years after Taliban, even in 2003, the Kabul University student, inside university, when they enter the door, they will remove their burqa.
Selbst 2 Jahre nach den Taliban, auch 2003 noch, haben die Studentinnen der Kabul-Universität erst an der Tür ihre Burkas abgelegt.
But outdoor, still they love to wear their burqa.
Draußen zogen sie es vor, sie zu tragen.
When I was traveling in 2003 in most of 17 provinces of Afghanistan and most of provinces, I was the only woman.
Und als ich 2010 reiste, war ich in den meisten Provinzen die Einzige, die ihr Gesicht zeigte. Nicht, weil die Burka zur Tradition gehört, sondern weil der Schock und die Angst noch da waren. Als wären sie traumatisiert. Wenn du die Burka nicht trägst, wirst du bestraft. Das war immer noch in ihren Köpfen.
Dann gab es eine wichtige Weichenstellung. Die Afghanistan-Schutztruppe ISAF entschied im Jahr 2003, dass man sich aus der Hauptstadt Kabul ins ganze Land begeben müsste. Das Konzept der sogenannten PRTs, also der regionalen Wiederaufbauteams, wurde ersonnen. Die sollten nicht nur für militärische Sicherheit sorgen, sondern gleichzeitig auch zivile Hilfe leisten.
Und Hans-Joachim Derr erzählte mir, dass sich dann für die Bundesrepublik und auch für ihn persönlich die Frage stellte, wo sollten sie denn hin, die Deutschen?
Ich habe dann vor dem Generalstab befragt nach dem, was ich denn meine als Afghanistan-Kenner zu den Optionen für Bundeswehr-Stützpunkte außerhalb Kabul. Habe ich gesagt, ich würde den Westen empfehlen. Was würde ich für sinnvoll halten? Und dann sagte mir der ich weiß nicht, wer das damals war, General, sagte mir, wir haben eigentlich eher gedacht an den Norden. Da ist es nicht so unruhig, hat er, glaube ich, gesagt. Und dann habe ich gesagt, naja, aber das zeigt ja, dass es im Westen eben noch nötiger wäre. Und dann sagt von oberster Bundeswehrseite, Herr Derr, wenn wir das machen würden, dahin gehen, was Sie empfehlen, können Sie uns garantieren, dass da kein deutscher Soldat zu Schaden kommt? Da habe ich gesagt, nein, Herr General, kann ich überhaupt nicht garantieren. Das Risiko ist überall da, nicht? Und ich meine, die Bundeswehr ist schon verglichen mit anderen Armeen, die ich kenne, und ich kenne ein paar ganz gut, die Franzosen, die Briten, natürlich eine sehr vorsichtige Institution, nicht? Sehr, ist ja legitim, Risiko so weit zu minimieren wie irgend möglich, aber es wird manchmal doch sehr weit getrieben.
Und die Entscheidung fiel auf den Norden, auf die vermeintlich ruhige Region. Sie fiel auf Kundus.
Was ja zeitweise als Bad Kundus, also als vermeintlicher Kurort, verspottet wurde. Du hast ja, Christoph, am Anfang da tatsächlich als Korrespondent noch Fußpatrouillen begleitet, was später undenkbar war, da zu Fuß rauszugehen.
Da galt das als total ruhige Gegend, wo es nur Staub und Matsch gab, durch die einige Kutschen gefahren sind. Aber man hatte keine konkrete Gefahr mehr vor Augen.
Aber das war eine sehr trügerische Sicherheit, wie sich herausstellen sollte, denn die Taliban sickerten ab den Jahren 2005, 2006 wieder in den Norden ein und sie bekamen dabei ja Hilfe von den ohnehin paschtunischen Dörfern in der Region und das hat dann so eine Spirale in Gang gesetzt. Je mehr sich die Lage verschlechterte, umso mehr litt auch der Kontakt der Bundeswehr zur Bevölkerung.
In dieser Zeit, 2003, 2005, kam Soldat Robert wieder nach Afghanistan, nachdem er ja 2002 die Explosion überlebt hatte, schwer verwundet, traumatisiert. Und er machte, wie schon im Kosovo, die Erfahrung, dass die Vorbereitung noch so gut sein kann, die Praxis aber immer anders und ein Lernprozess ist.
Ich bin in Kabul gelandet und man hat uns, der erste Befehl, der war, wir nehmen die Oakleys ab. Wieso nehmen wir denn die Oakleys ab? Wir brauchen doch Sonnenschutz, sonst kann ich auch nicht sehen. Und außerdem sieht sie auch cool aus. Die Afghanen haben aber gedacht, oder ein großer Teil der Afghanen hat gedacht, man kann damit durch die Kleidung gucken. Das wären so Röntgengeräte. Wie will man das in Deutschland wissen und trainieren und darauf eingehen können? Und manchmal muss man auch erst Erfahrungen im Einsatz machen, um daraus dann zu lernen. Und ob das es dann war, dass man sagt, wir brauchen andere Waffen. Man hat ja dann irgendwann die Panzerhaubitze 2000 nach Afghanistan geholt, weil man gemerkt hat, wir kommen hier nicht weiter.
Die Panzerhaubitze, also dieses schwere Artilleriegeschütz, war sichtbares Zeichen dafür, wie sehr sich die Lage tatsächlich verschlechterte.
Und je mehr sich die Lage eintrübte, desto mehr waren auch die Deutschen auf Zusammenarbeit mit ehemaligen Warlords angewiesen. Für Thomas Ruttig einer von mehreren schweren Fehlern des internationalen Einsatzes.
Ja, also die nicht und wenn dann ungleichmäßig umgesetzte Entwaffnung der Bürgerkriegsmilizen, die Nichtunterstützung der demokratischen Kräfte in Afghanistan, auch die Vernachlässigung der Landgebiete am Anfang, was, sag mal, Entwicklungszusammenarbeit, wirtschaftlichen Wiederaufbau betrifft, und eben dieses Bündnis mit den Warlords, die wirklich im Land verhasst waren. Genauso verhasst, vielleicht sogar noch mehr verhasst als die Taliban.
Aus pragmatischen Gründen haben wir natürlich dann auch zusammengearbeitet und gemeinsam Spiel gemacht mit Warlords und Stammesfürsten der nicht so stubenreinen Art. Und das ist uns natürlich wieder zu Recht übel genommen worden von den wirklichen Demokraten in Afghanistan. Aber das war bei uns auch so eine Notlage. Man hatte nicht die militärische Hebel, die also zu bedrohen oder platt zu machen oder kalt zu stellen. Und man brauchte sie und hat mit denen, von denen man dachte, sie können auch mit uns zusammenarbeiten, da hat man dann großzügig hinweggesehen über deren Schwächen und Schwachstellen.
Das gibt der Afghanistan-Sonderbeauftragte Derr zu bedenken. Aber es war klar, dass ab irgendeinem Zeitpunkt die Sicherheit den Deutschen wichtiger wurde als die Entwaffnung der Warlords. Sie machten sogar gemeinsame Sache mit ihnen. Beispiel war die Zusammenarbeit mit Atta Mohammed Nur, dem Provinzchef im Norden, dem immer wieder illegale Geschäfte und Korruption vorgeworfen wurden.
The Germans want some of the heavy power holders, to be kept there.
Es habe viele Diskussionen darüber gegeben, erzählt der Menschenrechtler Nader Naderi, dass die Deutschen sich damals gegen die Entlassung von Provinzchef Atta in Masai-i-Sharif stemmten, weil der für ein gewisses Maß an Sicherheit sorgte. Warum aber, fragten sich Naderi und andere, stellt sich Deutschland auf höchster Ebene hinter einen Warlord?
Und was tat sich in der Zeit politisch, auf politischer Ebene in Afghanistan? Es gab 2005 die ersten Parlamentswahlen, ein Jahr zuvor die erste Präsidentschaftswahl, bei der Hamid Karzai bestätigt werden sollte.
Karzai hatte nach dem, was ich weiß, im ersten Wahlgang knapp 50%. Und die Amerikaner und die UNO, ich habe einen dieser Gespräche aus dem Hintergrund mitverfolgen dürfen, sind hingegangen, haben die anderen Kandidaten so lange beredet, und vielleicht auch mit anderen Methoden, Geschenke und so, das habe ich nicht gesehen, aber kann ich mir vorstellen, davon abzubringen, eben einen zweiten Wahlgang zu fordern. Und die haben dann beschlossen, den zweiten Wahlgang zu boykottieren, haben sie wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Geschenke für gekriegt und dann haben sie irgendwann abgenickt und gesagt, ja, Karzai hat gewonnen. So ging es schon los. Und das wussten dann die Leute natürlich auch, weil die haben noch nicht darüber geschwiegen. Die Leute haben ja auch Hoffnung auf Karzai gesetzt, aber die waren eben nicht so euphorisch wie wir immer mit, oh, der spricht ja so toll Englisch und ist ein toller Politiker und seine Reden sind so toll. Ja, auf dem Level läuft es ja tatsächlich manchmal mit Regierungs- und Parlamentsvertreterinnen und so weiter, wo man sich immer fragt, können die nicht vorher mal wenigstens ein Dossier lesen? Die Afghanen haben immer gesagt, es gibt dort auch das Sprichwort, im Land der Blinden ist der einäugige König.
So erinnert sich der ehemalige Diplomat und Afghanistan-Experte Thomas Ruttig. Dabei hatte es im ersten Wahlgang noch keine starken Unregelmäßigkeiten gegeben. Es gab da, das habe ich beobachtet, auf den Straßen vor den Wahllokalen bei den langen Schlangen Begeisterung, eine Stimme abgeben zu dürfen, wählen zu dürfen.
Was ja so ein bisschen dieser sehr häufig vorgebrachten Theorie widerspricht, dass eben die Afghaninnen und Afghanen mit Demokratie eigentlich überhaupt nichts anfangen konnten. Aber ich habe es dann selber erlebt 2009 bei den nächsten Präsidentschaftswahlen, dass dieser demokratische Prozess auch ausgehebelt wurde dann von Fälschungen oder eben von dem Problem, dass das Land so unsicher geworden war, dass viele ihre Stimme überhaupt gar nicht abgeben konnten.
So wurde das aber nach Deutschland an die Verantwortlichen gar nicht kommuniziert, erinnert sich der ehemalige Büroleiter von Joschka Fischer, Martin Kobler.
Wenn ich zum Beispiel in einem Bericht lese, die Wahlen waren ein voller Erfolg. Es gab zwar etwas Sicherheitsprobleme und manche, in Klammer 4000, Wahlstationen waren geschlossen, aber das Land ist auf einem guten Weg. Dann kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das war aber die Basis für Auswärtiger Ausschuss, für Verteidigungsausschuss im Parlament. Darauf haben die Abgeordneten sich dann gestützt, die zuvor ein mulmiges Gefühl hatten, als sie das gesehen haben. Also das ist nicht gut gelaufen.
Wir haben das immer gesehen bei den Wahlen, wo es sehr, sehr viele Unregelmäßigkeiten gab. Von Anfang an, aber es gab ein Wettrennen der Botschaften und die haben sich ja das nicht selber ausgedacht, wer beglückwünscht das afghanische Volk jetzt als erstes zu diesem großen demokratischen Erfolg. Während Afghaninnen und Afghanen am Fernseher saßen und wussten, ich konnte nicht wählen, meine Stimme war schon abgegeben, da wurden die Boxen schon gefüllt, in die Wahllokale gebracht und alles Mögliche. Die sind natürlich da vom Glauben abgefallen. Und das war für mich auch so ein Erosionsprozess, dass sie selber gesagt haben, wenn das Demokratie ist, wollen wir das nicht.
So viel zum Thema Glaubwürdigkeit von Thomas Ruttig. Das heißt, auch die Deutschen haben den Afghanen und sich selbst etwas vorgemacht. Und du, Christoph, hast ja über genau dieses Thema auch mit Shukriya Barakzai gesprochen.
Hat Korruption eine große Rolle im neuen politischen System gespielt?
A lot, a lot.
Eine große.
A lot. Not from the very beginning. Because the first presidential election was not.
Nicht von Beginn an. Die erste Präsidentschaftswahl war nicht gefälscht.
But the second and third and fourth was full of corruption.
Aber die zweite, dritte, vierte.
Money was made.
Stimmen wurden gekauft?
Yeah, you can buy vote literally. You can buy the people where they were engaged in accounting and everything.
Stimmen wurden gekauft. Du konntest Stimmen kaufen, buchstäblich. Menschen kaufen, die bei der Auszählung eine Rolle spielten.
And that's happened.
Nur nach außen wurde das ganz anders kommuniziert. Schönfärberei. Ein ganz wichtiger Punkt ist das, auch wenn man sich die Debatte ansieht, ob man den Konflikt in Afghanistan damals in Deutschland überhaupt als Krieg bezeichnen wollte. Ein anderer wichtiger Punkt: eine fehlende Exit-Strategie.
Und Martin Kobler, der ehemalige Büroleiter von Außenminister Joschka Fischer, wird auch genau bei diesem Punkt sehr emotional und prangert ein Augen zu und durch an.
Was sind denn jetzt unsere Ziele? Ist das wirklich Demokratisierung nach westlichem Vorbild oder machen wir so einen Mischmasch oder sowas? Das kann man am Anfang auch nicht. Ich sage ja nicht, dass man da reingeht und sagt, wir gehen nicht rein, wenn wir diese Ziele nicht erreichen können, ja, sondern das ist ein Trial and Error, das versucht man. Aber dazu hat man ja auch Zeit. 1, 2, 3, 4, höchstens 5 Jahre. Und dann muss man evaluieren und Entscheidungen treffen. Dann hat man genug experimentiert, dann hat man genug Erfahrung, dann weiß man genau, wohin der Hase läuft. Am Anfang kann man das nicht. Da gab es die uneingeschränkte Solidarität, da gab es Artikel 5, da mussten wir rein. Es gab, ich hasse das Wort, aber es gab keine, es war alternativlos. Aber es war nicht mehr alternativlos in den Jahren darauf.
Das heißt, man hätte im Prinzip das Ziel definieren müssen, hätte sagen müssen, wenn das erreicht ist, dann tun wir Folgendes. Nämlich zum Beispiel, das Militär kommt raus, aber wir bleiben zivil drin.
Zum Beispiel, das ist meine persönliche Lehre auch daraus, dass ohne Good Governance kein nachhaltiger Frieden erzielt werden kann. Also da müssen wir uns schon im Nachhinein an die Nase fassen. Natürlich hat man Interesse am Anfang, Stabilität zu schaffen. Natürlich gibt es Übergangszeiten, wo man alle Augen zudrückt. Aber irgendwann muss man die Augen wieder aufmachen.
Kai, was heißt das zusammengefasst?
Ne, ich war ja 2006 zum ersten Mal überhaupt in Afghanistan und damals häuften sich diese Warnungen, dass sich jetzt sofort etwas ändern müsse. Wie oft habe ich diese Sätze gehört, man müsse jetzt den Schalter umlegen, das Fenster der Möglichkeiten würde sich schließen und so weiter. Und es war ja auch so, dass in den Norden nach Kunduz die Taliban wieder einsickerten, der Demokratisierungsprozess stockte.
Ja, und gleichzeitig leugnete man aber, dass vieles falsch läuft. Aber man hätte das erahnen müssen, man hätte es wahrnehmen müssen und wahrnehmen können. Das meint auch Naderi, späterer Präsidentenberater, Menschenrechtsaktivist. Der spricht von einem Wendepunkt ab etwa Mitte der 2000er.
Especially South have become more and more of of a place for.
Vor allem im Süden des Landes hätten die Menschen nach und nach die Hoffnung verloren, hat Naderi beobachtet. Er erzählt von einer Begegnung mit einem Stammesältesten in Kandahar, wo die Schulen geschlossen waren, und er sagte: Wir leiden unter einem Dreieck des Bösen. Die Taliban töten uns und jagen unsere Schulen in die Luft. Die Regierung kümmert sich nur um sich selbst. Und drittens, die ausländischen Truppen töten auch unsere Söhne. Im Krankenhaus bekommen die Verletzten keine Hilfe.
Jetzt ist von Leiden die Rede, Suffering, nicht mehr von hochfliegenden Erwartungen. Mit etwas Verzögerung bekommt das auch die Bundeswehr im Norden zu spüren, die ab 2009 fast täglich in Gefechte verwickelt war und in Hinterhalte geriet.
Und es gab ja noch eine ganze Reihe anderer Probleme. Polizeiaufbau, dazu hatten sich die Deutschen ja bereit erklärt und auch freiwillig gemeldet. Das fand eigentlich nur auf Miniflamme statt.
Und mehr drängte sich auch die Frage auf, wie hat die Zusammenarbeit zwischen Militär und ziviler Hilfe bisher eigentlich funktioniert, also dieser sogenannte vernetzte Ansatz. General Carlobertus von Butler hat dazu selbst schon ganz am Anfang des Einsatzes Erfahrungen gemacht.
Wenn wir in ein Dorf reingegangen sind und haben gefragt, was braucht ihr? Man kam immer drei Sachen: Wasser, Strom, medizinische Versorgung. Und dann haben sie aber gesagt, so, wenn ihr uns das jetzt gebt und bleibt nicht hier und bewacht uns, dann kommen die Taliban und schlagen uns tot, weil wir mit euch zusammengearbeitet haben. Und diese Synchronisierung zwischen ziviler Hilfe und militärischem Schutz ist auch mit nicht so gelaufen, wie es hätte laufen müssen. Denn die ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kriegsentscheidend in Afghanistan gewesen.
Und die ist deshalb nicht so gelaufen, wie sie hätte laufen können.
Weil die Abstimmung schlecht war.
Weil es zu wenig Zeit war von 9/11, bis sie dann in den Einsatz ging. War die Vorbereitungszeit zu kurz? Oder würden Sie sagen, man hätte ja die Monate gehabt, sich da mal zusammenzusetzen und ein Konzept zu entwickeln für Afghanistan?
Ja, die Abstimmung war einfach schlecht und es waren einfach auch nicht genügend Kräfte da. Wenn beispielsweise bei uns in Kabul oder später dann auch, nehmen wir mal Kunduz, jemand vom Auswärtigen Amt da war, dann war das eine Person. Ja, was will denn der bewegen? Oder es war vielleicht ein Herr oder zwei da vom Entwicklungsministerium, der dann etwas versucht hat zu steuern. Aber wo waren denn die Kräfte?
Unkleine Randnotiz, der einzige Abgesandte aus dem Auswärtigen Amt in diesen regionalen Wiederaufbauteams, hast du ja auch erfahren, Christoph, durfte mit uns Presseleuten ja gar nicht offiziell sprechen, jedenfalls nicht ins Mikrofon.
Also Shukriya Baragsai, die afghanische Abgeordnete, die sagt am Anfang, hätte militärische Macht, hätte militärisches Eingreifen ja viel Sinn gemacht im Kampf gegen die Taliban, aber man hätte nach und nach mehr das Zivile in den Vordergrund kommen lassen müssen.
Till end it was more militarily focused.
Bis zum Ende lag der Fokus sehr auf dem Militärischen.
Were more expensive, were more with casualty, were more with gun.
Das war sehr viel teurer, sehr viel verlustreicher mit Gewehren und Militärmacht.
Rather than investing on a very proper way according to Marshall Plan on the civilian project.
Statt in einen echten Marshallplan für die Zivilbevölkerung zu investieren.
Even the civilian project was been militarized under name of PRPs.
Sogar zivile Projekte wurden militarisiert im Namen der regionalen Wiederaufbauteams.
The money was just goes to those projects where it could give let's say human shell to foreign troops.
Geld wurde nur an Projekte gegeben, die den ausländischen Truppen eine humane Hülle gaben.
Und die großen Geldmengen weckten dann auch Begehrlichkeiten, was fast allen unseren Gesprächspartnern zufolge entscheidend dazu beitrug, dass Hilfe nicht ankam oder nur bei wenigen und den Falschen.
Wir haben gewartet mit allem, bis die Übergangsregierung steht. Und sind dann massiv rein mit Geldmengen, die man sich als Afghane überhaupt gar nicht vorstellen konnte, nicht? Und das führt zu Korruption, zu Neid, zu Frustration und eben, da bauen sich so diese ganzen Netzwerke der Bevorzugten und es gibt den größeren Kreis der Neider und Benachteiligten und Frustrierten.
Wann kamen denn Zweifel auf? Aufgrund von welchen Entwicklungen?
Naja, das war dann später, als die Taliban wieder ausgegriffen haben. Das hing damit auch zusammen, dass wir die Korruption geduldet, ja sogar gefördert haben. Da fing das Ganze an zu bröckeln. auch unrealistische Ziele. Ich erinnere mich aus meiner Zeit in Afghanistan später, da haben die Amerikaner verkündet, dass man jetzt diese ganze Ring Road, also diese Straße, die um Afghanistan im Inneren
rumgeht, die wichtigsten Städte verbindet,
genau, ja, die Städte verbindet, dass man die korruptionsfrei macht innerhalb eines Jahres.
Dass man da keine Maut in Anführungsstrichen
keine Maut, mehr hat. Da werden keine Checkpoints, illegalen, wo man seinen Obolus dann entrichtet hat. Wir hatten keinen Zweifel, dass die Amerikaner das machen. Aber was war denn am Tag nach dem einen Jahr? Was ist mit der Nachhaltigkeit? Es sind damals zwischen 100 und 300 Millionen US-Dollar verschwunden von Entwicklungshilfegeldern, von dieses Subcontracting-System, was die Amerikaner vor allem hatten mit der Logistik. Und da ist sehr viel Geld zweckentfremdet worden und landete dann in Investitionsprojekten in Dubai. Also die Korruption war eine der Sachen.
Ich war, als ich das Amt von Nationaler Sicherheit übernommen hatte, das war ein amerikanischer General, der später Nationaler Sicherheitsberater wurde. Und er hatte viele solche Korruptionsfälle, sowohl afghanisch als auch international, mit mir besprochen. Und er hatte Dokumente, haufenweise Dokumente darüber.
Und was ist mit denen passiert? Gab es da Verfahren?
Er ist nach Amerika gegangen, nach seiner Beendigung seiner Aufgabe, und später unter Trump ist vor ein paar Monaten Nationalsicherheitsberater geworden.
Und was passierte mit den Korruptionsvermutungen? Nichts. Landeten die vor Gericht?
Nichts.
Macht sie das bitter?
Natürlich macht mich bitter. Fehler, ich habe selber, lassen Sie mich nicht Zahlen nennen, aber Dutzende Dossiers weitergeleitet an den Staatsanwalt über Korruptions, aber es geschah nichts.
Afghanische oder ausländische?
Sowohl als auch.
Und keiner hat was gemacht?
Keiner.
Weil überall Menschen waren, die Interesse hatten, dass das nicht verfolgt wird.
So ist es.
Ein sichtbares Zeichen der sich verschlechternden Lage war, die Zivilbevölkerung leidet. Sie ist nun auch in den großen Städten nicht mehr sicher. Shukriya Barakzai musste das viel später am eigenen Leib erfahren. 2014 wurde sie bei einer Explosion schwer verletzt. Und sie ist sich sicher, dass der Anschlag ihr galt.
Barakzai war ja bei den Fundamentalisten als starke Frau, als eine Frau überhaupt die Politik macht, bei den Extremisten verhasst. Und sie war an jenem Tag mit ihrem Auto unterwegs, als sie angehalten wurde.
Der Typ hat das Auto überprüft und ich fragte,
why he's stopping again?
Warum stoppen wir schon wieder?
It was morning and I asked the driver to show the card that he should know. And then the guy asked, is she in?
Und dann fragt er, ist sie da drin? Und ich antworte aus meiner Ecke,
yes, I am.
Ja, ich bin hier.
Am I that invisible to you?
Bin ich so unsichtbar für dich?
And he said, no, no, no. Yeah, you can go.
Nein, 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 Sie können fahren.
10 minutes or 12 minutes after that, a red color Toyota car with a very janky, funky design, handmade design was on top of the mirror comes.
10 oder 12 Minuten später taucht ein roter Toyota mit sehr merkwürdigem, funky Design im Spiegel auf.
And then I don't remember.
Und dann erinnere ich nichts mehr.
When I opened my eyes, my driver was screaming and crying.
Als ich meine Augen öffnete, schrie und weinte mein Fahrer.
And my clothes, my hair, my face, my hands was burning.
Meine Kleidung, mein Haar, mein Gesicht, meine Hände brannten.
And I just tried to control that fire.
Ich habe einfach versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.
I don't know how I came out from that car.
Ich weiß nicht, wie ich aus dem Auto herausgekommen bin.
Shukriya Barakzai hat überlebt, aber einige Verletzungen wird sie wohl für immer mit sich tragen. Sie hat bis heute Probleme beim Gehen und beim Stehen. Das war 2014, aber bereits in den Jahren davor war es extrem gefährlich, auch für die deutschen Soldaten, etwa in Kunduz.
Unser Soldat Robert war unterdessen zurück in Deutschland. Er weiß nun, dass er erkrankt ist. Er hadert mit seinem Arbeitgeber, der Bundeswehr, kämpft um die Anerkennung seiner Krankheit gegen die Mühlen der Bürokratie. Aber er hadert auch mit Teilen der Gesellschaft.
Ich musste mir ganz oft anhören, sagen, ja, ihr seid doch Soldaten, dafür seid ihr ausgebildet. Dafür geht ihr doch in den Einsatz, dafür bekommt ihr auch euer Geld. Ja, genau, das ist richtig. Aber wenn man erstmal in der Situation steht, seine eigenen Kameraden rauszuholen oder man wird selber verwundet, dann ist das eine ganz andere Wahrnehmung. Und dann hat man für sich auch eine ganz andere Erfahrung gemacht. Und ja, das ist unser Job. Aber wenn wir danach erkranken, und was menschlich ist und was auch in Ordnung ist, danach krank zu werden, gerade die posttraumatische Belastungsstörung, dann hat man wie jeder Dachdecker, der vom Dach fällt, wie jeder Polizist, Feuerwehrmann, Rettungssanitäter, der erkrankt, hat man als Soldat auch das Recht, von der Gesellschaft wenigstens Anerkennung zu bekommen für das, was man geleistet hat. Von der Versorgung mal ganz ab. Und das ist ja, was immer leider nicht gemacht wird. Soldaten sind ja selber schuld. Sie hätten ja nicht nach Afghanistan, Mali, Kosovo gehen brauchen.
Was den Afghanistan-Einsatz angeht, sind wir also über die Jahre von der Aufbruchsstimmung zu Beginn bei Frustration gelandet. Eine Entwicklung, die auch der langjährige Diplomat Thomas Ruttig so beobachtet hat.
Aber ich würde sagen, bis 2005, 2006 wäre noch was zu retten gewesen. Die Bundesregierung hat meiner Meinung nach relativ schnell nach der Bonner Konferenz, was ja ein außenpolitischer und diplomatischer Erfolg war, relativ schnell Interesse an Afghanistan verloren. Und man merkte auch in den Jahren so ab 2003, 4, 5, 6, dass auch im Parlament sich immer weniger Leute für Afghanistan interessierten und überhaupt was hören wollten, wenn man da mal hinkam. Sie haben die Mandate verlängert, weil man ja nicht sozusagen aus dieser NATO-Operation austreten konnte, würde ich sagen.
Das heißt, man hat aus Bündnistreue das Mandat beibehalten und verlängert, hat sich aber nicht weiter darum kümmern wollen, was da überhaupt passiert und was man bewirkt oder nicht bewirkt.
Richtig. Und unser Hauptziel war eigentlich, uns als wichtiger NATO-Partner an der Seite der USA zu profilieren. Das haben wir hingekriegt. Und das hat de Maizière ja neulich auch gesagt. Deutschland hat, irgendwie, wie hat er sich ausgedrückt, sicherheitspolitisch an Statur gewonnen oder Ansehen gewonnen weltweit. In Afghanistan definitiv nicht, bei den Afghaninnen und Afghanen.
Wie geht die Politik heute mit all dem um? Offener? Ehrlicher? Wie läuft die Aufarbeitung? Und vor allem, welche Lehren lassen sich für noch laufende Auslandseinsätze ziehen und für künftige?
Und wie lebt Soldat Robert mit seiner schweren Erkrankung heute? Wie leben andere mit ihren Erinnerungen?
Das ist Thema in der nächsten Folge Killed in Action – Mission ohne Ziel.
Killed in Action. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Mit Maja Schöne. Technische Realisation: Christian Alpen, Nicole Graul und Sebastian Ohm. Die Regie hatte Nikolai von Koslowski. Die Redaktion Ulrike Thoma. Killed in Action ist ein Podcast von NDR Info. In der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und hier noch ein Podcast-Tipp von uns.
Die Finanzkrise in der US-Bankenwelt hat einen neuen Höhepunkt erreicht und die Börsen weltweit erschüttert.
In der Region Cherson hätten russische Soldaten Frauen im Alter von 19 bis 83 vergewaltigt.
Was wir brauchen, das sind Pushbacks, egal was der Europäische Gerichtshof dazu sagt. Stop, stop,
stop! How dare you?
Krisen über Krisen. Irgendwas ist immer, alles scheint irgendwie gleichzeitig zu passieren und ständig ist es irgendwie zu viel. In diesem Podcast schaue ich mir 6 Ereignisse und Prozesse genauer an. Fühlen sich meine Nachbarn, Freunde oder Kolleginnen genauso ohnmächtig, überrollt, überfordert, halt geschafft, wie ich manchmal in diesem ganzen Krisengewitter.
Geschafft? Podcast von Klaas Christoffersen.